hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und schön, dass Sie zuhören. Der Klimawandel bringt viele Veränderungen und damit einhergehende Probleme und Herausforderungen mit sich. In dieser Episode wollen wir uns genauer mit den Einflüssen des Klimas auf unsere Lungen beschäftigen. Und dazu hat meine Kollegin Alexandra Vichari vor kurzem mit Dr. Christian Grah gesprochen. Hallo Alex.
Hallo Annika. Genau, Dr. Grah ist Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkten unter anderem in Pneumologie und Intensivmedizin. Aktuell ist er leitender Arzt der medizinischen Klinik und Abteilung für Pneumologie sowie des Lungenkrebszentrums und Lungenemphysemzentrums am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Das allein verspricht natürlich schon Expertise. Dazu ist er aber auch noch einer der Autoren des Positionspapiers Pneumologie im Klimawandel, das 2025 von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie veröffentlicht wurde. Und über die Inhalte dieses Positionspapiers und wen die Klimaveränderungen betreffen, darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Ich bin gespannt, dann ab ins Gespräch.
Fangen wir etwas allgemeiner an. Der Klimawandel bringt viele Veränderungen mit sich. Extreme Temperaturschwankungen in beide Richtungen, Waldbrände, Überschwemmungen. All diese Ereignisse verändern die Luft, die wir atmen. Die Luftverschmutzung nimmt zu. Es gibt zum Beispiel mehr und aggressivere Pollen, mehr Feinstaubpartikel, die tiefere Lungenabschnitte erreichen können und höhere Schimmelpilzgiftkonzentrationen nach Starkregen und Überschwemmungen. Was das für unseren Körper bedeutet, Stichwort Reagibilität, das hat mir Dr. Grah zum Anfang erläutert.
Die Reagibilität des Organismus, die ist ja so ein autonomer Organismus. Das heißt, wir können gegensteuern. Wenn es draußen zu heiß ist, dann haben wir zwei Faktoren. Was sehr Besonderes, wir können schwitzen. Und der andere Faktor ist, wir können unsere Wasservolumina verschieben. Kostet aber Herz-Kreislauf-Kraft und damit strengt uns das an, wenn wir unsere ganze sozusagen Verdunstungsaktivität dadurch gewinnen, dass die Kapillaren der Haut aufgehen müssen. Und das ist bei kranken Menschen eine erhebliche Einschränkung. Und jedes Zehntel Grad spielt da eine Rolle. Das wissen wir physiologisch. Wir relativ gesunde Menschen oder ganz gesunde Menschen kompensieren das. Aber wir müssen lernen, immer mehr lernen zu verstehen, dass das unsere Patienten ganz anders beantworten.
Auf einzelne pneumologische Erkrankungen gehen wir gleich noch ein. Vorab möchte ich aber noch fragen, was genau eigentlich in unseren Lungen passiert. Also wie die Wetterereignisse unsere Lungen beeinflussen.
Also die Lunge ist ja sozusagen unser Regulationsorgan mit der größten Fläche sozusagen von Außenwelt. Wir haben den Darm, da holen wir uns Außenwelt rein, wir haben die Lunge. Wir haben natürlich auch Sinneseindrücke und von daher gibt es also so viele physiologische Ebenen, die uns mit der Außenwelt irgendwie in Verbindung bringt. Aber die Lunge eben doch schon ziemlich substanziell, existenziell mit unseren 25.000 Atemzügen pro Tag, wo wir eben die großen Volumina an gasigen Kompartimenten in uns hineinnehmen. Und es ist halt reduziert in der Leinwelt, dass wir uns mit Sauerstoff und CO2 bewegen. Aber wir wissen ja alle, dass die Luft deutlich mehr beinhaltet und eben, dass das nur ein kleiner Teil durch die natürlichen Emissionen aus der Biologie der Welt, der Erde, der Erdsysteme entsteht und wir inzwischen eben deutlich mehr, 70% ungefähr, menschengemachte Emissionen in diesen gasigen Kompartimenten haben, die wir einatmen. Und da sind eben diese Radikalisierungen der Stoffwechselprozesse durch freie Radikale, durch die Erhöhung der entzündlichen Vulnerabilität, die als letztendlich eine Abwehrreaktion des Körpers gesehen werden müssen. Also es ist ein Versuch, sich zu wehren durch Außenwelt sozusagen aggressiver in diesen Gasen Fremdstoffe abwehren zu wollen. Ja, aber dass das eben bis in die internen Prozesse, Zytokine, als Beispiel, den Körper in eine andere Betriebsaktivität reinbringt und das wiederum Nebeneffekte hat, nämlich zum Beispiel proinflammatorische Aktivitäten erzeugt. Und wie wir es schon vom Rauchen kennen, wo wir dasselbe Problem haben, nur dass es eben sehr toxische Stoffe direkt in die Lunge geht, ist das sozusagen feiner und schwerer zu verstehen, was über die verschiedenen sowohl allergischen oder mit allergischem Potenzial einhergehenden Stoffe, wie eben auch mit Reizen, die eben durch eiweißgetragene Inhaltsstoffe oder eben Feinstaub, das heißt ja Substanzen, die nicht in der Lunge aufhören, in der alveolären oder im bronchialen System sozusagen in einem Reinigungsprozess gehen, sondern die dann in das Gefäßsystem weitergehen. Alles, was unter diesem PM 2,5 sich bewegt als Größe, das müssen wir direkt im Organismus als sozusagen Reagenz mitbedenken. sodass es also nicht nur die Lunge ist. Aber in der Lunge haben wir einfach ein Hauptorgan, was ja sehr stark reagiert auf die Außenwelt. Und das tut es eben, wenn es schon vorerkrankt ist, aus welchen Gründen auch immer, dann in diesen veränderten Bedingungen mit einer größeren Behinderung.
Betroffen sind also einerseits Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Asthma und COPD, aber eben auch Menschen mit akuten pneumologischen Erkrankungen wie Lungenkrebs und Infektionskrankheiten. Unabhängig davon gibt es aber noch zwei weitere vulnerable Gruppen, bei denen man weiß,
dass der ältere Mensch ein höheres Risiko hat. Er hat einfach eine andere Biologie, eine nicht mehr so reagible Biologie, sich mit Stressoren sozusagen gut zu kompensieren. Und insofern ist das die zweite Risikogruppe. Ja, die kranken Menschen, die älteren Menschen und natürlich die Kinder, die einfach noch eine unreife Lungensituation haben und damit sozusagen die Abwehrmöglichkeiten gegen Reizstoffe noch nicht sozusagen durch ihre Lebensreifung die entsprechend zur Verfügung haben.
Dann gehen wir jetzt noch kurz auf einzelne Risikogruppen ein. Fangen wir mit Asthma an. Worauf müssen sich davon Betroffene einstellen?
Wir müssen uns darauf einstellen, die Patienten so zu informieren und auch sozusagen sie entsprechend zu beraten im Hinblick auf Behandlungen, dass sich das verändert und dass auch der Patient, der vielleicht jetzt mit wenigen Monaten Krankheitslast unterwegs war, plötzlich zu einem ganzjährigen Asthma-Patient wird. Dann haben wir aber besondere Phasen, auch die werden stärker, das heißt eben in Hitzeperioden haben wir eine höhere Pollenlast durch Trockenheiten und wir haben eben bestimmte Schwerwetterereignisse, da wird eben häufig eben dieses Gewitterasthma zitiert und es gibt zwar selten, aber rein grundsätzlich eben durch solche Kombinationen auch Veränderungen durch Trockenheit, wie zum Beispiel dieses Platan Asthma, was immer wieder beschrieben wird von zwar seltenen Ereignissen, aber die wir einfach kennen müssen und uns mehr auf sowas auch mit einstellen müssen.
Nochmal kurz nachgefragt, denn Sie haben es eben schon erwähnt. Was hat es mit dem sogenannten Gewitterasthma auf sich? Bekannt ist dieses Phänomen ja schon länger, aber große mediale Aufmerksamkeit hat es 2016 bekommen, als nach einem Gewitter in Melbourne, Australien, tausende Menschen starke Atemwegsprobleme bekommen haben.
Also Gewitterasthma ist im Übrigen noch nicht ganz verstanden bis ins wissenschaftliche Detail. Aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, so wie so ein Staubsauger, der falsch rumläuft und die Mülltüte in die Umgebung saugt. Also es entsteht sozusagen sowohl durch Wärme wie durch Wind und natürlich durch die biologischen Faktoren entsprechende aggressive Aerosolstruktur. Ja, und das bedeutet dann ein höheres Potenzial für sowieso Atemwegs- oder allergisch atemwegserkrankte Patienten in eine akute Krise hineinzugeraten. Und das sind bestimmte Bedingungen, unter denen das eintritt, nicht bei jedem Gewitter so. Und das hat offensichtlich eben auch was mit dem Blitz zu tun, der über Ozon und andere freie Radikale an der Stelle dann diese Kompartimente, die über Winde, die eben auch wieder die Pollen hochwirbelt, dann wiederum den Regen sozusagen in die Aerosolstruktur des einzelnen Patienten hineinkommt und dann aggressiv wirkt. Ja, und wieso das bei dem einen Gewitter passiert und bei dem anderen Gewitter nicht, ist, soweit wir das sagen können, noch nicht ganz klar.
Jetzt haben wir die Asthmatiker und Allergiker angesprochen. Inwieweit ist denn die Maske hier eine Option, um die individuelle Exposition bzw. Belastung zu reduzieren?
Ja, also das ist eine schwierige Frage. Ich drücke mich immer so ein bisschen um diese Frage, weil sie, glaube ich, auch nicht wirklich bisher endgültig geklärt ist. Ich würde immer sagen, in bestimmten Perioden, und das sind gerade Schwerwetterereignisse, also wenn ich jetzt als Asthmatiker in einem Waldbrandgebiet lebe, würde ich tatsächlich eine Maske erwägen. Und ich würde auch den Innenraumschutz nutzen und die Fenster natürlich zulassen, was nur eine begrenzte Wirksamkeit hat, aber eben eine Teilwirksamkeit.
Kommen wir zur nächsten Atemwegserkrankung, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, kurz COPD. Was gilt es hier zu bedenken?
Also vor allen Dingen in diesen Schwerwetterereignissen überhaupt davon zu wissen, dass sie belasteter sind, dass das Risiko der Exazerbation steigt. Und ich glaube, das Häufigste, was wir brauchen im Moment, ist schon auch den Hitzeschutz und das Verhalten in Hitzeperioden anzupassen. Und da ist letztendlich in der Breite der Bevölkerung das überhaupt noch nicht verstanden, dass sie damit auch eine kardiale Belastung bekommen, wenn Hitzeperioden da sind und dass das sich negativ auch auf die Exazerbationswahrscheinlichkeit auswirken kann. Also die Regulierung der Trinkmenge als ganz äußere und erstmal banal erscheinende Empfehlung, die müssen wir eben viel konkreter für Patienten kommunizieren. Ja, also und dazu sagen, nee, das ist richtig, bitte sorgen Sie dafür. Hier sind, wie auch immer, 2 oder 3 Flaschen, je nach Füllmenge und am Abend müssen die leer sein. Oder achten Sie drauf, bemerken Sie auch selber hitzebedingte Kreislaufstörungen, wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Durchfall, solche Dinge, wenn Sie, das sind ja häufig dann auch mit Lebenspartnerschaften, die man mit aufklären muss. Wir reden ja hier über ältere Patienten, ja, wenn sie eine schwere COPD haben. Aber gerade die leichteren COPD-Erkrankten sind häufig noch im Arbeitsprozess und dann haben sie ein zusätzliches Problem. Sie haben eine körperliche Belastung, sie haben eine entsprechende ungeschützte Umgebung möglicherweise. Und das eben auch wieder zu adressieren, dass man Ruhephasen einbauen muss, ist unglaublich schwer. Ich kann das auch zur eigenen Erfahrung sagen bei uns im Krankenhaus. Wenn Sie Mitarbeitern sagen, machen Sie eine Hitzeschutzpause, dann stoßen Sie auf große Augen. Aber es ist wahrscheinlich einfach für die Effektivität der Arbeit, für die Verlässlichkeit der Arbeitsprozesse, egal welche, nicht nur im Krankenhaus, von Bedeutung und auch für den Gesundheitsschutz von Bedeutung.
Stichwort Lüftungsverhalten. Worauf sollte man achten, damit die Räume sowohl in der Arbeit als auch im Privaten nicht zu sehr aufheizen?
Ja, wir sollten eben Hitzeschutzräume einführen in diesem Arbeitsprozess und man sollte auch die Patienten unterweisen, wie zum Beispiel pragmatische Lüftungsverhalten gehen.
Also Fenster tagsüber zu, Rollos runter und so weiter?
Genau, Licht und Wärme echt filtern, also auch die rein strahlende Sonne, wirklich so, wie wir es kennen im Süden, ja, Fenster zu, Vorhänge zu, Rollladen runter. Ja, also wirklich die Wohnung als Dunkelschutzraum ist ein Hitzeschutzraum. Wenn keine Möglichkeiten ist, wo gibt es die Möglichkeit, einen Hitzeschutzraum aufzusuchen? Wir versuchen ja in Hitzeschutzplänen, in Hitzeaktionsplänen, auch im öffentlichen Sektor Hitzeschutzräume zu schaffen. Ja, dass wir auch im öffentlichen Raum, auch für die Hitzeglocke, die in Großstädten entstehen, weil einfach zu wenig Wind ist und dann eben viele Grad wärmere Straßenzüge entstehen im Vergleich zu anderen Straßenzügen. Und dass wir eben Schutzräume schaffen, wo belastete Patienten einfach erstmal eine halbe Stunde sich hinsetzen können, bevor sie sozusagen mit ihrer Einkauftasche bis nach Hause fahren. Und das ist relevant für Notaufnahmen, ist relevant für die individuelle Gesundheit in diesen Schwerwetterereignissen.
Dann jetzt zu einem Punkt, den man vielleicht nicht sofort im Blick hat, wenn man an Klimawandel und Pneumologie denkt, der aber letztendlich irgendwo uns alle betrifft, nämlich das Thema Schlaf. Guter, erholsamer Schlaf ist für jeden von uns wichtig. Inwiefern spielt der Klimawandel hier rein? Und weiter gefragt, was sollten Menschen mit Schlafapnoe, also Atemaussetzern während des Schlafens, beachten?
Genau, also der Schlaf generell ist ja nicht nur für Patienten mit einer Schlafatemregulationsstörung ein Thema, sondern wir alle brauchen den Schlaf. Und ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir und wir wissen, es braucht einen erholsamen Schlaf, der was mit Schlaftiefe zu tun hat. Und die Schlaftiefe hat auch was mit Rahmenbedingungen zu tun, also Ruhe und Temperatur und Rhythmus. Und all das wird attackiert durch den Klimawandel. Ja, also wir haben eine biologische Uhr, die wird durch Wärme auch mitgesteuert. Und insofern greift das tief in die Biologie ein. Ja, Schlaf ist ein biologischer Vorgang, nicht nur ein emotionaler oder bewusstseinsmäßiger Vorgang. Und die aber eine Schlafstörung haben, die sowieso sozusagen eine Vagotonus-Disruption haben, würde ich es mal sagen, ja, vagotonale Disruption, die leiden schwerer daran. Da haben Sie mal eine Maske auf, wenn es 30 Grad ist oder nachts eben, was über 20 Grad ist. Das ist, glaube ich, ein Problem, was wir als Gesunde alle nicht so richtig uns klar machen, ja? Was das für Belastungen dann sind. Und dann schmeißen sie die Maske halt weg und sagen, das geht nicht bei dieser Hitze hier. Und dann haben wir wieder die Folgen, ja, dass sie entsprechend schlechter reguliert sind, damit eine höhere inflammatorische Reize haben. Also das ist ja sozusagen das Problem der Schlafapnoe, nicht? Dass wir, wenn wir diese Atempausen haben, damit letztendlich Sekundärstörung, Hypertonie, aber auch vaskuläre chronische Erkrankungen damit produzieren, ne? Und diesen Schutz, den wir eigentlich dem Patienten geben wollen, dass nicht nur er im Alltag sich fitter fühlt, sondern dass er eben weniger Herzinfarkte kriegt oder weniger Folgestörungen wie jetzt ein Schlaganfall durch eben vaskuläre Erkrankungen und natürlich aber auch akute Erkrankungen, die dadurch dann wieder zunehmen, wie eine Lungenembolie oder so etwas, dass wir all das sozusagen in der Wahrscheinlichkeit erhöhen, darauf müssen wir uns irgendwie einstellen und die Patienten versuchen gut zu beraten und ihnen zu helfen, wie sie eben auch in solchen Perioden sich schützen können und trotzdem ihre Therapie durchführen können.
Wir erinnern uns kurz an das eben Gehörte. Unterstützend wirken hier also ein gutes Lüftungsverhalten, ausreichend Flüssigkeitszufuhr und, wenn möglich, Klimaanlagen bzw. Wärmepumpen mit Kühlfunktion. Letzteres ist ja jetzt nicht überall und schnell umzusetzen. Daher die Frage, sind die guten alten Ventilatoren denn auch eine Option?
Ja, interessanterweise ja. Das ist ja interessanterweise untersucht, dass das einen Mehrwert hat. Auch eine Zwerchfellentspannung schafft, wenn ich einen Luftstrom habe. Insofern ist es so, dass wir mit Ventilatoren, die relativ wenig Strom kosten, tatsächlich einen positiven Effekt erreichen. Das würde ich Patienten durchaus empfehlen. Also wir nutzen im Krankenhaus zum Beispiel für Patienten, auch weil wir diese Daten interessant fanden, dass es eben eine Korrelation gibt von Ventilatoren zu tieferer Atmung. Sagen wir unseren Patienten hier, sie kriegen in jedem Patientenzimmer ist ein Ventilator, um Luft zu bewegen. Aber bitte nicht das Fenster aufmachen bei 35 Grad, ja, sondern dann diesen Ventilator nutzen.
Wechseln wir jetzt von den aktiven Maßnahmen zum Thema der Prävention. Stichwort klimasensible Gesundheitsberatung. In einer Studie wurde festgestellt, dass Patienten und Patientinnen Ratschläge eher annahmen, wenn der Schutz des Klimas durch eben jene Maßnahme gar nicht so aktiv hervorgehoben wurde. Wie also sollte ein solches ärztliches Beratungsgespräch aussehen?
Genau, also ich glaube auch, das ärztliche Gespräch ist primär dafür da, den Patienten zu beraten. Und ihm mehr zusätzlich zu sagen, übrigens, sie tun auch damit etwas Gutes für die Umwelt. Also das ist eine Rollenzuweisung, die ich empfehlen würde. Und wir nennen die ja klimasensible Gesundheitsberatung. Ja, dass wir überhaupt erstmal eine Sensibilität dafür haben. Und das ist ein Mind-Change in der Ärzteschaft, den wir anregen möchten, überhaupt das Thema mit dazu zu nehmen. Ich denke, man sollte fast davor warnen, zu früh oder überhaupt zu sagen, wir müssen den Betroffenen sagen, ihr müsst aber jetzt ein ökologisches Bewusstsein entwickeln. Der Arzt spricht mit Kranken, das ist sein Beruf, und er muss den Kranken schützen. Und das ist deswegen eine Gesundheitsberatung. Und das Interessante ist, wir haben in der Medizin diese Dichotomie von Abmilderung und Anpassung an die Klimafolgen. Nicht so, wie sie in der Klimafolgenwissenschaft eigentlich immer beschrieben wird. Weil wir als ExpertInnen, und das sind übrigens nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern das sind auch andere Gesundheitsfachberufe, ein Bewusstsein dafür haben müssen, was der Einzelne braucht. Und wenn wir ihm das sagen, dann helfen wir dem Einzelnen, dass er das Gesamte schützt. Beispiel, ja, wenn Sie in der klimasensiblen Gesundheitsberatung sagen, Sie müssen genug trinken, es wäre wichtig, dass Sie auch an Ihre Ernährung denken, oder ist es für Sie protektiv, wir sprechen gerade über Prävention, dass Sie sich mehr bewegen, dann schützen wir damit das Klima. Aber wenn Sie dem sagen, Sie müssen bitte Ihren SUV verkaufen und fliegen sollen Sie auch nicht mehr, dann ist das zwar vielleicht eine richtige Aussage, aber sie hat nichts mit der ärztlichen Aufgabe zu tun. Und obwohl ich das gerne jedem sage, ja, flieg nicht mehr und verkauf dein SUV, würde ich sagen, es ist nicht die ärztliche Aufgabe. Das mache ich dann nicht als Arzt. Sondern als Arzt sage ich, es schützt dich mehr, wenn du zwei Bushaltestellen läufst. Warum machst du das nicht? Oder du könntest doch auch das Fahrrad nehmen, jetzt von deiner Performance her, warum nimmst du es nicht? Und wir reden jetzt nicht über die 40%, die bis zum nächsten Einkaufsladen irgendwie 20 Kilometer zurücklegen müssen. Das Argument kommt an dieser Stelle immer, was sollen wir denn tun mit denen? Ja, da haben wir eine andere Aufgabe. Aber bei den 60%, die sich eben in Ballungszentren aufhalten, wäre das eine klimasensible Gesundheitsberatung. Und wenn wir das schaffen, dem Einzelnen zu sagen, das ist für deine Exazerbationswahrscheinlichkeit eine Hilfe, wenn du dich mehr bewegst. Und dann sollten wir natürlich auch unser sozusagen Großhirn mit einschalten, dass wir das nicht gerade dem sagen, der irgendwie in der Großstadt so sich bewegen muss, dass er in einem maximalen Verkehr läuft. Aber wir neigen dazu, dass wir uns immer sofort an die Problemzonen heranpirschen, wenn wir eine Veränderung wollen, sagen, das kann ja gar nicht gehen. Lasst uns erstmal die low-hanging fruits nehmen, ja, und das heißt, wir können uns alle mehr bewegen. Wir können den Aufzug weglassen, wir können diese eine Treppe laufen, das ist schon mehr Bewegung, aber wir wissen ja, dass rein physiologisch die Ausdauerbewegung günstiger ist und dass wir den Patienten sagen, beweg dich einmal am Tag 30 Minuten, du hast in deinem Handy einen Schrittezähler, guck, wie viele Schritte schaffst du am Tag. Also solche ganz einfachen Dinge dem Patienten sagen, der auch das hat und nicht gerade dem zu sagen, der kein Handy hat oder nicht weiß, wie das geht oder so. Ja, und ich glaube, diese Intelligenz, die erwarte ich von unserem Gesundheitssystem, dass wir individuelle Beratung, klimasensible individuelle Beratung in Zukunft mehr durchführen.
Ein weiterer Teil von Prävention ist auch das frühzeitige Erkennen von Gefahren. Dazu gibt es einige sogenannte Frühwarnsysteme. Was kann man denn hierzu sagen?
Wir haben verschiedene Frühwarnsysteme. Wir haben zum Beispiel eine Warmwetter-App, die einem aufs Handy gespielt werden kann. Wir können es in den Praxen auch ganz einfach zur Verfügung stellen. Wir haben bei uns in der Lungenabteilung im Krankenhaus hierzu Aufsteller, wo wir sagen, Hitzeperiode, denken Sie dran. Und das wird auch sehr gerne angenommen. Dann haben wir so einen kleinen One-Pager, den die Patienten leicht verständlich mitnehmen können. Was sollten sie tun? Also solche Informationen zur Verfügung zu stellen, die gibt es auch zuhauf. Es gibt den Deutschen Wetterdienst, der diese App hier zur Verfügung stellt. Und natürlich auch Warnsysteme für Extremwetterereignisse, die wir dann vulnerablen Patienten auch weitergeben können. Es gibt 400 Messstationen in Deutschland und die Informationen liegen vor, aber die kommen nicht bis in die Praxis. Ich würde vermuten oder habe die Fantasie, dass wir das in Zukunft über entsprechend telemedizinische Verfahren auch nach Hause Patienten zur Verfügung stellen können. Also nicht nur, wer zufällig in der Praxis ist, sondern dass wir ganz aktiv sagen, hallo Frau Müller, das kann man automatisiert machen, jetzt aufpassen. Und wir kennen das in Skandinavien, da ist das viel weiter entwickelt. Und nun haben wir ein paar mehr Leute, das ist unser Problem in Deutschland, ja, dass wir hier mit 80 Millionen das handeln müssen. Aber das ist halt eine Herausforderung, ja.
Eine Nachfrage noch zum Thema Monitoren. Es gibt ja Messgeräte und Luftfilter auch für zu Hause. Ich meine, die Daten dazu sind nicht so eindeutig. Aber was halten Sie denn davon?
Ich kenne doch schon Hinweise, die mich unsicher sein lassen, es klar abzulehnen. Ob man das gerade den vulnerablen Gruppen in Zukunft empfehlen sollte, ich weiß es nicht. Also ich tue es noch nicht. Ich berate Patienten in diesem Sinne noch nicht. Aber auch da würde ich sagen, es ist wirklich Forschung gefragt, was es braucht, um entsprechend auch volkswirtschaftlich gedacht den entsprechenden Schutz damit zu erreichen. Ich glaube, es ist noch nicht reif für die Empfehlung in der Fläche. Aber es gibt bei mir eine gewisse Unsicherheit zu dieser Frage. Ja, ähnlich wie bei den Masken. Wann empfehlen wir diese und wem empfehlen wir diese? Das sind Fragen, ich finde, da müssen wir weiterkommen, um das klarer zu haben, in dem Match auch zwischen Belastung, Volkswirtschaft, individuell zu Effekt.
Stichwort Herausforderung. In Ihrer Klinik setzen Sie sich ja bewusst mit dem Klimawandel auseinander und stellen Hitzeschutzkonzepte und Hitzeschutzaktionspläne auf. Wie sieht das in der Realität konkret aus und was können andere, also zum Beispiel auch in Praxen oder Apotheken, davon mitnehmen?
Wir haben das so gelöst, bei uns, über unser Reallabor im Gemeinschaftskongress Havelhöhe, wo ich ja herkomme, und wir versuchen das eben auch wie so ein bisschen zu pilotieren, dass wir sagen, okay, wir geben jedes Jahr einen neuen Hitzeschutzaktionsplan raus. Und wir haben so wenig Geld, dass wir das nur mit Bordmitteln in kleinen Schritten schaffen. Das heißt, jedes Jahr verbessern wir ein kleines Momentum, wie wir das machen können. Und jeden Frühling setzen wir uns zusammen. Wir haben so Hitzeschutzbeauftragte. Wir haben einen Hitzeschutzkoordinator in jedem Bereich, in jeder Abteilung. Wir haben gesagt, wer macht das? Wir kennen diese Strukturen. Ja, es gibt Einarbeitungsbeauftragte, es gibt BTM-Beauftragte, das kennen alle Krankenhäuser. Und jetzt machen wir eben dasselbe, was alle schon kennen. Das geht leichter. Jetzt gibt es Hitzeschutzbeauftragte. Und dann machen das auch alle. Da muss man jetzt nicht erstmal von der Geschäftsführung irgendwie, was weiß ich, 20.000 Euro haben, sondern das können wir mit unseren Bordmitteln. Und das machen wir jedes Jahr ein bisschen besser. Ja, und das ist so unsere Idee, auch in der Taskforce, in der DGP, wie kommen wir ganz pragmatisch weiter? Und wenn dann die nächste Fassung rausgegeben ist, ja, wir sind jetzt in der vierten Fassung bei uns, wir machen das im vierten Jahr, dann ist es schon ein bisschen was. Und dann lernt auch Mitarbeiterschaften. Ach ja, jetzt kommt das wieder, jetzt müssen wir wieder die Dinger auspacken und viele Fragen, die damit verbunden sind. Und mit jedem Jahr werden wir auch ein bisschen besser. Und das empfehle ich auch anderen, lieber in kleinen Schritten wenig machen als die ganz große Nummer und die wird nie was. Auch in Praxen übrigens, ja. Ich glaube, auch das kann man in Praxen so angehen. Und man könnte es eben auch in Apotheken fordern. Die vergessen wir manchmal als Ärztinnen und Ärzte so ein bisschen, dass sie für Patienten eine viel größere Bedeutung häufig haben. Und deswegen möchte ich das mit erwähnen.
Apropos Apotheken. Dazu passt das Thema Medikamentenmanagement sehr gut. Die Informationen zur Lagerung sagen ja in der Regel, dass man Medikamente nicht über 25 Grad Celsius lagern soll. Im Sommer sind die Räume aber gern mal heißer. Was macht man dann? Also alles in den Kühlschrank?
Das ist tatsächlich schwierig. Also die Zulassungen sind tatsächlich bis 25 Grad von Medikamenten. Und es ist völlig unmöglich, gerade jetzt in größeren Einrichtungen wie Krankenhäusern, alles im Kühlschrank zu tun. Aber wir sollten schon gucken, wo lagern die Medikamente und sind sie möglichst in einem Raum, der Hitze geschützt ist. Also ist es eine Südlage, ist an der Stelle die Einstrahlung der Sonne so, dass es da sich besonders aufheizt, kann ich da vielleicht eben die besondere Hitzeregel aufführen oder so etwas. Aber es ist schon so, man muss darüber nachdenken oder will man da, das habe ich bei uns im Krankenhaus jetzt in einigen Bereichen eingeführt, dass wir so eben dort so eine Kühlsäule aufstellen, die man in jedem Baumarkt kriegt, um diesen Raum ein bisschen runter zu regulieren, so auf niedrigster Stufe. Das bringt schon 5 Grad. Ja. Kann man alles auch grundsätzlicher besser lösen, aber erstmal muss man pragmatisch überlegen. Klar ist, man muss erstmal wissen, es gibt, gerade wenn es über 30 Grad wird, Fragezeichen, wo wir nicht genau wissen, wie die Lagerung, also wie die Auswirkung der Fehllagerung auf einzelne Medikamente dann auch tatsächlich ist. Das gilt übrigens auch für die Betriebssicherheit von Medizinprodukten. Die sind auch in über 30 Grad nicht geprüft. Wir haben das bisher nicht hinterfragt, dass wir eine Beatmungsmaschine bei 35 Grad, was passiert da? Ja, überhitzt die oder müssen wir die nachrüsten oder so? Aber um das zu erwähnen, da haben wir ein großes Thema noch sozusagen im Moment im Windschatten anderer Probleme. Aber es wird ja noch viel komplexer, weil es geht nicht nur um die Lagerung, sondern es geht eben auch um die biologische Wirkung eines Medikamentes in Hitzephasen. Dass sich tatsächlich wir ein Wissen aneignen müssen, wo müssen wir Dosierungen anpassen. Vor allen Dingen eben für Medikamente, die wir als Tabletten einnehmen, aber auch für intravenöse Therapien. Für die inhalative Therapie müssen wir eine Anpassung eher unter einer Zunahme von obstruktiven Ereignissen höher dosieren. Aber schwieriger wird es bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung, wo wir runterdosieren müssen, bei Elektrolytstörungen, die eben häufiger werden. Es gibt ein Wissen, wir haben das im Positionspapier ein bisschen zitiert, wo man sich Wissen herholen kann. Das ist sozusagen aber eine zweite Problemphase, die wir lernen müssen in der Medizin. Und dann kommt die vielleicht schwierigste, das ist sozusagen die ganze Entsorgungsfrage der Medikamente, wie wir damit umgehen. Wie die Beratung an der Stelle wichtig wäre, und zwar sowohl der Medikamente, die wir verwerfen, das sind ja leider sehr, sehr viele. Ja, wir reden von 10 Millionen Tonnen pro Jahr in Deutschland, die wir ungenutzt wieder verwerfen und wo wir nicht alles über den Hausmüll sicher entsorgen, was im Moment der häufigste Weg ist. Hausmüll heißt verbrennen bei 800 Grad und damit haben wir ein Problem, dass doch viele Moleküle dort noch nicht deaktiviert werden und dass wir damit die direkt in die Umwelt geben. Und da haben wir ein Riesenproblem an Biodiversitätsverlust, an Kipppunkten, die instabil werden, dadurch, dass wir in Grundwasser und Oberflächenwasser und Meerwassern medikamentöse Moleküle haben, die nicht verändert wurden, weil sie durch die Entsorgung, die schlechte oder falsche Entsorgung oder nicht mögliche Entsorgung in die Biosphäre geraten. Und die zweite Gruppe in diesem Problemfeld, das sind die Medikamente, die durch den Patienten durchgehen und nicht denaturiert werden, sondern die eben als Moleküle weiterwirken und die direkten Umweltschaden erzeugen. Und das ist eben so, dass wir wissen, ungefähr 30% unserer Medikamente machen das.
Ja, 30% ist eine beachtliche Menge. Eine weitere beachtliche Menge an Medikamenten, die man im Blick haben sollte, sind Inhalativa, also Dosieraerosole, die klimawirksam sind, und Pulverinhalatoren. In der Pneumologie eine wichtige und häufig verordnete Medikamentengruppe. Aber
es ist eine viel zu große Gruppe, die Dosieraerosole nutzt und sie tun das falsch. Das heißt, die Deposition der Wirkstoffe ist viel zu gering. Sie ist unter 10%, weil die Betroffenen es falsch machen und es ist die schwerste Art, ein Device anzuleiten und richtig zu nutzen, ein Dosieraerosol zu nutzen. Also es ist die schlechteste Art, inhalative Medizin zu machen. Ja, und das muss man einfach wissen, einfach durch die fehlende Schulung. Wir haben nur 20% der Betroffenen oder weniger, die richtig geschult werden. Und die es zufällig richtig machen, das ist eben auch eine ganz kleine Gruppe. Ja, und es gibt wenig Daten dazu, aber wenn man das anschaut, wie man besser schulen muss, um das Thema, die richtige Deposition von Wirkstoffen in den kranken Arealen der Lunge, das heißt Bronchioli plus minus, weiter proximal oder distal für Asthma und COPD, auch eben wirklich zu erreichen. Ja, und wenn wir gut sind, erreichen wir 30%. Wenn wir aber schlecht sind, und das sind wir meistens, erreichen wir weniger als 10%. Und das bedeutet häufigere Exazerbationen, häufigere Krankenhausaufenthalte, häufigere Arztbesuche. Und das machen wir mit den Doseraerosolen. Und die haben den größten Klimaeffekt, nämlich 1500 mal mehr CO2-Äquivalente im Vergleich zu Pulverinhalationssystemen. Und das ist dramatisch. Ja. Und das sollten wir wissen. Und das wissen wir aber nicht, weil wir es nicht tun. In Deutschland 60% Nutzung von Doseraerosole, das ist eine Katastrophe. In Skandinavien sind es weniger als 20%.
Ja, das ist definitiv ein Unterschied. Wir sind am Ende. Vielen Dank, Herr Dr. Graf, für Ihre Zeit und das angenehme Gespräch.
Danke auch von meiner Seite für das Interesse von Ihrer Seite. Da freue ich mich sehr drüber.
Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode. Mehr zum Thema inklusive Links zum Positionspapier und CME-Artikeln finden Sie in den Shownotes und auf springermedizin.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.